der Segenstrom, es sind 8 Punkte, die ich mir notiert habe. Ich will versuchen, es ganz knapp zu fassen. Man könnte es ganz weit fassen. Ich könnte nur jeden Punkt in den Bibelrüster halten, möchte man bald sagen. Aber nun sagen wir es mal ganz knapp und ihr werdet weiter das bewegen. Der erste Punkt, was uns an Segnung vom Kreuz her zufließt, Vergebung ohne Maß. Ich erinnere nochmal an dieses 2. Korinther 5, 21, dass er den zur Sünde gemacht hat, der nichts von Sünde weiß. Und 19, dass er ihm die Sünde zugerechnet hat. Der Vater hat dem Sohn alle Sünde zugerechnet. Und nun werden wir schuldig. Und es gibt keinen Tag, wo wir nicht bekennen müssten, Übertretungen, Unterlassungen, Lieblosigkeiten. In dem Maße, wie wir uns selber schon erkennen. Das Bekenntnis der Sünde und Schuld ist auch eine sehr relative Sache. Es hängt damit zusammen, wie viel Selbsterkenntnis wir schon haben. Tatsache ist, dass je heller das Licht des Geistes in uns ist, wir umso deutlicher erkennen, wer wir selber sind. Im Licht sieht man es. Es leben ungezählte Menschen, wie viele leben hier in Brunsdorf. Wenn man denen sagen würde, du bist ein Sünder, werden die ernsthaft und ehrlich entsetzt. Und als würde man ihm was ganz Ungeheures zumuten. Und das macht nur deutlich, dass gar kein Licht von Gott da ist. Es ist dunkel. Wenn es finster ist, da kann es ja drinnen noch so dreckig sein. Wir sehen das nicht. Aber zünd eine Lampe an und dann siehst du die Spinneweben und den Dreck und wie es liederlich ist und alles durcheinander ist in der Stube. Dass der Apostel Paulus in Römer 7 sagen kann, ich elender Mensch und zuvor, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch gar nichts Gutes wohnt. Das kann er nur sagen, weil der Heilige Geist ein ganz helles Licht in seinem Herzen geworden ist. Als Pharisäer hätte er das nie gesagt. Im Gegenteil, Philipper 3, wer es nachlesen will, da ist das Zeugnis des Apostel Paulus Zeugnis. Spricht er das mal aus, wie er, ehe er zu Jesus kam, ein Pharisäer war und wie er damals meinte, im Gesetz unsträflich. In der Gerechtigkeit unsträflich war Überzeugung. Und dann der Geist im Herzen und der Geist, der immer heller leuchtet. Das Licht wird immer heller und am Ende bleibt nichts Gutes mehr übrig. Ich weiß, dass in mir, also in meiner menschlichen Natur und meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Seine Frage der Erkenntnis und des Lichtes von Gott. Und ich habe manche Seelsorge erlebt, wo Kinder Gottes, die zu Jesus gekommen sind, sich bekehrt haben, Eigentum Jesu geworden sind, fröhlich bezeugt haben, alles ist neu geworden. Und später kamen sie und sagten, es ist viel schlimmer, als es je zuvor war. Und saßen zerschlagen einem gegenüber. Und das ist so ein Fall, wo man dann sagen darf, das hast du früher alles gar nicht gewusst, dass es so schlimm in dir steckt, ist. Das weißt du bloß, weil das Licht des Geistes in dir leuchtet. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt, wie auf einmal das Gesicht sich aufhält und es wegrutscht, als eine Last vom Herzen weg. Ach so. Je heller das Licht des Geistes, umso deutlicher erkennen wir uns. Es vergeht kein Tag, wo wir nicht noch und noch schuldig sind. Es gibt einen Weg, die Beichte. Den Segen der Beichte haben wir alle erfahren. Den großen Segen der Beichte. Ich darf meine Schuld aussprechen vor einem Bruder und aus seinem Mund erfahren, vergeben. Ich muss aber sagen, mir scheint, es kann nicht schnell genug geschehen, dass einer auch von dem Bruder loskommt. Ich meine nicht in dem Sinne, als braucht er ihn nicht mehr und keine Beichte. Aber wisst ihr, wenn ich mit all dem, wo ich schuldig werde, erst zum Bruder muss, ehe ich Vergebung habe, dann müsste ich ja immer unterwegs sein. Und nicht schnell genug kann es geschehen, dass einer leben lernt vom Opfer Jesu. Nicht erst warten, bis man 3 Wochen wieder mal Gelegenheit hat zu beichten. Bis dahin muss ich den ganzen Sündendreck mitschleppen. Sondern vielmehr, und wenn es geschehen ist, ich darf sofort mich darauf berufen. Und auch das, Vater, hast du ihm zugerechnet, der von Sünde nichts weiß. Und darum, das Blut Jesu wäscht rein von jeder Sünde, also auch von dieser. Auf meinem Konto gelöscht durch das Blut Jesu, preis dem Herrn. Das ist ein Beten im Glauben. Und auf dieses Gebet, das ich beruft, und immer nur beruft auf das, was Jesus getan hat. Glaube ist ein Zurückgreifen auf das, was er getan hat durch Jesus. Die Fakten. Gott die Fakten vorhalten. Danke, du hast auch das ihm zugerechnet. Wenn er alle Sünde getragen hat, dann war ich dabei. Wir würden niemals mündig werden, wenn wir nicht lernten, über dem, das wir fallen, sofort wieder aufstehen und im Aufstehen schon Gott zu preisen. Oder fallen und Gott preisen darüber. Oh, die Schuld, auch das ist Jesus zugerechnet. Und indem wir ihn preisen, schon wieder aufstehen und weitergehen. Das heißt im Glauben leben. Aus Glauben in Glauben, sagt der Apostel. Da geht es von einem Glaubensschritt zum anderen. Und es ist immer wieder die Danksagung, jetzt beim Schuldigwerden, Danksagung über dem, was er getan hat. Ich denke zurück, es gab eine Strecke in meinem Leben, da war ich verstrickt in Sünde. War sein Diener. Gott hat mich gebraucht. Gott hat Erweckung geschenkt. Gott hat viel getan. Und ich war ganz neu verstrickt in Sinn. Ich habe manchmal nachts wach gelegen und nun der Verkläger und die Sünde. Wäre gar nicht möglich gewesen zu schlafen. Aber ich habe wach auf dem Bett nur immer eins zu bringen gewusst, und das alles hast du auf das Konto Jesu gebucht. Und die Last blieb und wollte nicht weichen. Und du hast das auf das Konto Jesu gebucht und es ihm zugerechnet, um es mir nicht zurechnen zu müssen. Ich preise dich, Vater, und deine Liebe. Und Ehre sei dir, Jesus, dass du das auf dich genommen hast. Und ich kann nicht sagen, es ist nie, aber auch nie morgen geworden, ohne dass der Vater mich an sein Herz gezogen hat. Ich will es mal so sagen. Und ohne dass der Vater Ja und Amen gesagt hat. Ich bin nie in den neuen Tag hineingegangen, ohne das lösende Wort von Gott her. Da sagt Gott immer Amen. Das ehrt den Sohn. So tun, als wäre das mit dem Kreuz nichts Ganzes, das verunehrt Jesus. Und wenn schon wir ihn nicht verherrlicht haben, durch Sieg. Ich glaube, es gibt ganze Strecken, da lässt Gott uns nicht siegen. Das gibt es auch. Das muss man auch in der Seelsorge wissen. Es gibt Strecken, da ist das eine dran, dass Jesus als der Gekreuzigte verherrlicht wird, als das Lamm. Nicht der lebendig Auferstandene, der mir jetzt Sieg gibt. Erst will das Lamm gepriesen sein. Und dann lässt Gott es geschehen, dass uns offenbar wird, wer wir selber sind und was da drinnen steckt und wozu fähig. Auch als das geliebte Kind Gottes. Damit wir über dem Allen und immer neu und unermüdlich ihm sagen, aber du hast es Jesus zugerechnet. Das ist eine Verherrlichung des Gekreuzigten. Wenn ich ihn nicht verherrlichen kann als den Auferstandenen, der in meinem Leben Sieg gibt, dann als den Gekreuzigten, das Lamm, das sich zur Sünde hat machen lassen. Aber Verherrlichung Jesu um jeden Preis. Und der Vater sagt immer Amen. Vergebung ohne Maß, es ist wirklich. Denk dabei an den Petrus, Ist euch das gegenwärtig, das Gespräch? Der Herr Jesus, der seine Jünger ja unterrichtet, hat der Meister und sie die Schüler. Da sind viele Lektionen dran gewesen. Da war auch die Lektion dran, einander zu vergeben. Und Petrus, eifrig wie immer, geht ans Werk. Und dann kommt er zu Jesus, langt zu siebenmal. Also siebenmal hat er dem Kerl vergeben. Langt wohl jetzt zu. Es muss er mal alle seine Grenzen haben. Und der Herr Jesus sagt nicht siebenmal, 70-mal, siebenmal. Hört doch auf zu zählen, heißt das. Ohne Maß. Das konnte er nur sagen, weil das dem Wesen Gottes entspricht. Gott, der ohne Maß uns vergibt. Ich weiß, das hat es gegeben, Zeiten, wo ich es fast nicht mehr wagte, zu Gott aufzuschauen und in derselben Sache schon wieder zu kommen. Zum wer weiß wie vielsten Mal, ich wusste es ja gar nicht, aber ich weiß immer wieder dieselbe Sache. Und immer wieder dasselbe Gebet und du hast es ihm zugerechnet. Und du hast es ihm zugerechnet. Und dann der Lobpreis und die Danksagung auf das Konto Jesu gebucht und durch sein heiliges Blut von meinem Konto gelöscht. Das sind Lektionen, die praktiziert werden müssen. Nochmal, es schließt nicht aus, dass es Dinge sind, über die ich mit dem Bruder zu reden habe oder mit dem Bruder reden darf. Aber entscheidend ist, selber auf den Glaubensgrund zu stehen und sofort die Vergebung in Anspruch zu nehmen. Das ehrt Gott und das ehrt den Sohn. Das Zweite. Der Segenstrom vom Kreuz, Versöhnung. Versöhnung, das heißt, nun steht nichts mehr dazwischen, zwischen mir und Gott. Das ist auch solch ein Fakt, eine Tatsache, die einfach einmal geschaffen ist. Hat er das, was mich von Gott trennen konnte, die Sünde, auf sich genommen, dann steht sie nicht mehr zwischen mir und Gott. Ist das Fakt oder nicht? Es ist Fakt. Und darum ist Gott der versöhnte Gott. Wir haben es ausschließlich mit dem versöhnten Gott zu tun. Der auf nichts so sehr wartet wie auf die Antwort des Glaubens. Nicht, dass da noch was geschehen müsste, außerdem, dass wir im Glauben das annehmen und bejahen, mit Dank bejahen, Lob und Dank. Ehe wir versöhnt sind, sind wir entzweit. Wir wissen, was das heißt in menschlichen Beziehungen, wenn man entzweit ist. Die Silbe ent sagt, dass man immer weiter voneinander sich entfernt. Die Entfernung. Entfernung. Und jetzt entzweit. Wir waren erst eins. Wir waren ganz eins miteinander, ein herzliches Verhältnis, eine herzliche Gemeinschaft. Und jetzt sind wir nun schon so lange auseinander und voneinander weg. Entzweit, jetzt sind es nun zwei. Und was steht da nun alles dazwischen? Und dann wird der Berg immer größer und dann kann man sich schon einander gar nicht mehr sehen. Und dann gehen wir uns aus dem Wege und machen einen Bogen drum. Und wenn der rechts auf dem Fußsteig geht, geht der andere links auf dem Fußsteig, entzweit. Und was das bedeutet, wenn eines Tages die beiden wieder eins geworden sind, was das für ein Aufatmen ist, wieder eins sein dürfen. Wir sind durch die Sünde mit Gott entzweit. Aber Jesus hat, und da ist nichts dran abzumarken, alle Sünde auf sein Konto genommen. So ist das nicht mehr meine, sondern seine Sünde, so ungeheuerlich das jetzt ist. Und so ist nichts mehr, was mich von Gott trennen könnte. Es steht nichts dazwischen. Ich darf nur zu Gott gehen und sagen, Vater, du bist und bleibst der versöhnte Gott. Und was dazwischen stand, all das Schreckliche, und immer neu dazwischen treten müsste, es ist alles, alles dem Herrn Jesus zugerechnet. Der hängt Gott verlassen am Kreuz. entzweit. Das ist alles entzweit bei Jesus jetzt. Das Verhältnis mit Gott wie zerbrochen. Und kein Blick mehr von Gott. Und keine Tröstung von Gott und kein gutes Wort vom Vater verlassen. Und ich darf hinzutreten, gewaschen im Blut. Und ich darf ihn anschauen und sagen, lieber Vater. Und finde immer den versöhnten Gott. Das ist so was Großes. Und finde immer, so ich nur mich berufen kann, auf das, was Jesus getan hat und erlitten hat. Finde immer den versöhnten Gott. Der Gott, der sich nicht ändert, der Unwandelbare. So wie er gestern mir liebend zugewandt war, ist das heute. Vielleicht ist es verdunkelt durch meine Sünde. Aber sogleich kommt das Licht wieder ins Dunkel, wenn ich nur glaubend zu Gott gehe und mich auf Jesus berufe. Glaube zündet immer neu das Licht an. Wenn das Licht angezündet ist, ist die Finsternis weg. Es ist so. So viele haben einfach nicht den, ich will es mal so sagen, den Glaubensmut, jetzt sogleich es wieder von Gott zu nehmen und dann hängen sie durch. Und dann laufen sie lieber von einem Menschen zum anderen und suchen Tröstungen. Und keiner wird ihm die Tröstung geben können, wenn er ihm nicht den Blick öffnet für das, was am Golgatha geschehen ist. Dann ist er getröstet und dann geht er weg. Gibt so viel törichte Seelsorge mit menschlichen Mitteln und Mittelchen versuchen, denn auf die Beine zu richten. Und es gibt kein Mittel und kein Mittelchen. Es gibt nur dies eine. Und Jesus musste in die Gottverlassenheit. Aber für mich ist Gott der Versöhnte. Es kann nichts mich hindern, zu ihm zu gehen. Und ich werde immer nur die Güte des Vaters erfahren dürfen. So ich mich nur auf Jesus berufe, es steht wirklich und wahrhaftig nichts dazwischen. Kolosser 2, 14, um noch ein Vers dazu zu nehmen. Die Zeit erlaubt es nicht viel mehr, Bibelvers aufzuschlagen, aber ich hoffe so sehr, wenn ihr das hört, werdet ihr auch drauf stoßen. Da steht da, getilgt hat er den Schuldbrief, der wider uns war und durch die Satzungen gegen uns stand, hat ihn aus der Mitte getan und an das Kreuz gerettet. Wenn ich Schulden habe bei einem Menschen und das ist ihm mit Brief und Siegel nun bestätigt, und er hat den Schuldbrief in der Hand. Das ist nicht schön, wenn es da klingelt und der steht in der Tür und hält mir den Schuldbrief vor die Nase. Und was mein Verhältnis zu Gott betrifft, all die Schuld ist auf das Konto Jesu gebucht und der Schuldbrief ist gleichsam mit ans Kreuz geheftet und darum hinweggetan in der Mitte. Er steht nicht mehr zwischen mir und Gott, aus der Mitte getan. Ans Kreuz geheftet, was auch an Schuld war, was auch an Schuld ist, was auch an Schuld sein wird, und du wirst fallen. Es ist dies alles mit ans Kreuz genommen. Und darum darf ich immer wieder nur neu Gott Danke sagen. Danke, dass nichts mehr dazwischen steht und du bist und du bleibst der versöhnte Gott. Wir haben früher, und das war Weg und das war richtig, zu seiner Zeit ist das richtig. Wir gehen ja auf den Weg, wir sind des Weges, wir wachsen auch in den Dingen des Glaubens. Aber da haben wir jeden Morgen eine der Schwestern nannte das mal geistliche Morgentoilette gemacht. So wie ja jeder seine Morgentoilette hat, ordentlich anziehen, waschen und kämmen und was weiß ich nicht, alles Zähne putzen. Morgentoilette. Frisch machen. So gibt es eine geistliche Morgentoilette, dass wir mit unserer Sünde kommen, dass wir die Sünde abwaschen lassen im Blut Jesu, des Lammes, und dass wir absagen der Sünde, uns hingeben, ganz neu an Jesus, unsere Hände, unsere Füße und alle Glieder und Organe und die Lippen und die Sinne und unseren Weg und unser Hab und Gut und alles, alles neue Hingabe, um schließlich endlich so weit zu sein, dass wir dann zum Vater gehen. Und nun sind wir also an der höchsten Stelle, ich möchte beinahe sagen, die Himmelsleiter hinaufgeklettert, vorletzte Stufe, wenn du nicht gleich wieder runterplumpst. Wie lange ist das her? Das tun wir so lang schon nicht mehr. Der erste Gedanke früh ist, ich bin bei Gott. Das ist so tief im Herzen verwurzelt. Ich bin bei ihm. Und was mich trennen könnte, es trennt mich nicht. Jesus hing am Kreuz. Ist das Fakt oder nicht? Hier ist die Stelle, wo ich meine, da tun manche als Müsste nochmal extra ans Kreuz gehen, weil das so eine schlimme Sache war, die ich jetzt gemacht habe. Und das würde mir ganz sicher nicht vergeben. Ich, der schon so lange im Glauben stehe, so weit auf dem Wege bin. Oh. Und du darfst deine Augen aufheben und zum Vater gehen. Im Namen Jesu. Das heißt, rechnen mit der Versöhnung, die ein für alle Mal geschehen ist. Fakt, Fakt, er ist versöhnt. Pfingsten, die Ausgießung des Geistes, ist die Antwort des versöhnten Gottes. Alles euer. Ein wunderbarer Gott. Drittens. Der Strom der Segnungen vom Kreuz her. Wir sind Gottes Eigentum. Nun nimmt das mal bloß nicht so hin, als wäre das eine große Selbstverständlichkeit. Und doch ist es ein für alle Mal wahr, wir sind sein Eigentum. Ich bin sein Eigentum. Wieso bin ich denn Gottes Eigentum? So, jetzt kommst du und sagst, weil ich mich bekehrt habe. Aha, weil du dich bekehrt hast, bist du Gottes Eigentum. Weißt du, und dann kommt der Verkläger, und das kann er nach Jahren der Nachfolge Jesu tun, und sagt, das nennst du eine Bekehrung? Der hat ihn noch nie bekehrt. Wisst ihr, alles, was ich tue, kann der Verkläger mir madig machen. Das macht er auch, solange er noch Erfolg hat. Aber ich bin ja gar nicht sein Eigentum, weil ich mich bekehrt habe. So, warum bin ich denn sein Eigentum? Ich habe da ein Wort, 1. Korinther 6, Vers 20, und das kennt ihr alle. 1. Korinther 6, Vers 20, da steht, ihr seid teuer erkauft. Darum preiset Gott an eurem Leibe. Früher hieß es dann, und in eurem Geiste, welche Gott gehören, welche sind Gottes. Steht das nicht mehr hier? Ihr seid teuer erkauft. Stopp. Wenn ich mir etwas kaufe, wenn ich in das Geschäft gehe und mir dort etwas kaufe, einen neuen Anzug kaufe, 423 Mark. Ich habe es an der Kasse bezahlt, einen Kassenbon. Wem gehört der Anzug? Wem gehört der Anzug? Na, das ist doch wohl klar. Du sitzt ja hier und überlegst es doch noch eine Weile. Was ich mir gekauft habe, gehört mir, ist mein Eigentum. Das nehme ich auch mit. Wer bezahlt und lässt den Anzug dann dort hängen, den nehme ich mit. Und den wird mir auch niemand strittig machen. Das geht gar nicht. Das ist eine Rechtsfrage, gehört mir. Wenn du den mitnimmst, eh du bezahlst, bist du schlecht dran. Aber wenn du bezahlt hast, er ist rechtens dein Eigentum. Und hier steht, und das wird den Kindern Gottes in Korinth gesagt, könnte man also erweitern in Breunsdorf, in Mohlsdorf, in Magdeburg oder wo, sogar in Muberg. Denn wird gesagt, ihr seid teuer erkauft. Frage. Aber wir müssen es genau überlegen jetzt. Wer hat uns erkauft? Die Silbe R ist wieder so eine Vorsilbe, die sagt zu mir her, erworben, erkaufen, erretten. Ihr seid teuer erkauft. Wer hat euch denn erkauft? Wer? Bitte? Gott, der Vater. Jawohl. Ich bin froh, dass er nicht jetzt Jesus gesagt hat. Es ist wahr. Gott hat uns erkauft. Gott hat uns losgekauft von aller Gefangenschaft, Gebundenheit, der Sünde und des Fluches und was weiß ich nicht alles. Aus des Teufels und des Todes Gewalt befreit, losgekauft. Wir haben heute früh gesagt, er hat Höchstpreis gezahlt. Welches war denn der Kaufpreis, den Gott gezahlt hat, uns zu gewinnen, uns zu erlösen, erlösen? Welchen Preis hat er gezahlt? Das Beste, was er hatte, Jesus, ein Engel hätte nicht genügt. Aber der Sohn, der in die Welt gekommen ist, der Sohn, der keine Sünde getan hat, Lob und Dank, hindurch alles versucht, wie wir aber ohne Sünde, den hat er dahin gegeben und zur Sünde gemacht, zum Fluch gemacht, ans Kreuz angenagelt, Gott verlassen und dahin gegeben, Tod und Grab. Solch einen Preis hat Gott gegeben. So wertgeachtet, nochmal. So wertgeachtet. Aber weil Gott euch durch das Opfer Jesu erkauft hat, darum jetzt die Frage zur Zugehörigkeit. Wem gehört ihr? Bitte? Ich gehöre Gott. Ich wundere mich, dass ihr da so zaghaft seid. Lieber ein großes Halleluja drüben. Ich will es jetzt ganz zugespitzt sagen. Gleich mit der Nase draufdrücken. Oder sagt es mal selber, seit wann gehörst du Gott? Jetzt sag selber. Sagt seit der Geburt. Was sagt denn ihr? Jawohl! Noch weiter, gell? Seit Golgatha teuer erkauft. Und du hast das Licht der Welt erblickt, von Gott her gesehen. Warst du bereits Gottes Eigentum? Dann kam die Taufe, in der das ausdrücklich mir noch zugesichert worden ist. Und nichts ist so logisch wie dies. Er hat mich ja auch nicht gefragt, als er ans Kreuz ging. Darf ich das für dich? Und bist du einverstanden? Willst du mich? Das hat er gehandelt und ich war noch nicht mal. Und in der Taufe ist mir zugegeben, du bist mein Eigentum, teuer erkauft. Durch Jesus mein Eigentum. Du bist das. Das war also schon. Erfahren darf ich es aber erst, wenn ich es im Glauben erfasst habe. Und dann erfahre ich es auch sogleich. Nicht weil ich glaube, bin ich sein Eigentum. Nur weil ich sein Eigentum bin, darf ich durch den Glauben nun die Nähe Gottes erfahren. Weil Gott gehandelt hat ein für allemal. Fakten sind das. Er hat Fakten geschaffen. Es ist wunderbar. Ich bin sein Eigentum. Das ist das Feststehende. Das wankt nicht und weicht. Das ist der Fels, auf dem wir stehen können. Der wackelt nicht. Es ist das Feststehende durch alles hindurch. Und wenn du ein Versager bist, dass du nicht mehr wagst, auf die Kanzel zu steigen und nicht mehr wagst, um die Leute zu gehen. Und du schämst vor jedem. Es hat sich nichts dran geändert. Du bist sein Eigentum, er hat dich erkauft. Und solche Kerle, wie wir sind, er wusste ja, um wen es geht. Er hat ja nicht Gerechte erkauft, sondern die Sünder. Nicht die Schönen, sondern die Hässlichen. Und die Allerhässlichen, sie sind erkauft durch das Blut Jesu, durch das Opfer des Sohnes. Der Vater hat dich erkauft. So liebt dich Gott. Und weiter nichts hast du zu tun, wenn dir das schon mal angefochten werden könnte. Und ich sage euch, du kannst 30 Jahre in der Nachfolge Jesu stehen und dann kann dein Glaube, ja wirklich, dann kann deine Zugehörigkeit zu Gott dir so angefochten werden, dass du am Ende meinst, ich bin noch nie sein Eigentum gewesen. Es war alles Einbildung. Es kann durch Tiefen der Not und der Anfechtung gehen, noch in der Sterbestunde. Aber was dann uns festen Halt gibt, sind die Tatsachen, die Gott geschaffen hat und der Rückgriff auf diese Tatsachen. Du hast mich durch Jesus erkauft. Ich bin also rechtens dein Eigentum. Rechtens, das Recht hat Gott, mich zu haben. Da kommt Ruhe in das Glaubensleben. Da kommt Gewissheit in das Herz. Gewissheit kommt immer nur aus dem, was Gott gehandelt hat und nie aus dem, was ich getan habe. Noch einmal, ich habe mich bekehrt und dann kommt der Verleger und sagt, es war keine Bekehrung. Oder du sagst, ich bin sein Eigentum, weil ich gebeichtet habe. Da denke ich, wunderbar, was für eine Tat das ist. Und weil ich den ganzen Dreck ausgesprochen habe, meine erste Beichte, das war wirklich so, ich kam mir aus einem Leben aus dem Sumpf. Er hat mich aus dem Sumpf rausgeholt. Und meine erste Beichte, ich wusste, du musst beichten, ich war Vikar damals. Du musst beichten, ich brannte drauf, auf der Kanzel das Wort zu sagen. Aber du musst jemanden beichten, habe ich nicht gedacht, das Wort beichte kann ich noch gar nicht. Du musst jemanden sagen, woher du kommst und was du getan hast alles. Und da besucht mich, Gemeinschaftsprediger war es, der Evangelisierte am Ort und macht einen Anstandsbesuch beim Vikar. Und er saß noch nicht, da sagte ich ihm, ich möchte Ihnen mal meine Sünden sagen, dann habe ich sie gesagt. Da gab es wirklich Dinge, wo ich nur flüstern konnte. Ich habe mich nicht getraut, laut zu sagen. Und der gute Mann rang die Hände, das war dem alles gar so schrecklich. Und seufzte und der hat bald fluchtartig das Lokal dann verlassen. Nehmen Sie ihm nicht übel. Und mir kein helfendes Wort gesagt, war nicht nötig. Gott hat mich absolviert. Wirklich. Weg die ganze Last. Der Dreck von Jahren. Aber wenn ich mich darauf berufen wollte, sieh dumm, bin ich sein Eigentum, da stände der Verkläger schon nach, das sollte eine Beichte gewesen sein, was hast du denn alles nicht gesagt? Und das soll eine Reue gewesen sein, das war da keine Reue. Und dann kommt alles ins Wanken, alles ins Wanken. Viele gucken immer noch auf sich und was sie getan haben oder tun sollen. Und er sagt, nicht doch, schau auf Jesus. Der Glaube schaut immer auf Jesus. Der Glaube schaut immer auf Jesus. Lasst uns wegsehen auf Jesus. Den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist der rechte und lebendige Glaube, der den Blick von ihm nicht wegwendet und sich vor Gott beruft auf die Tatsachen, die unerhörten Tatsachen, die Gott geschaffen hat. Durch das Opfer Jesu Christi. Ist jetzt allen klar, dass du sein Eigentum bist? Du bist. Preist du ihn täglich darüber? Das ist nicht so ganz amtlich. Aber nichts wäre selbstverständlicher als dies. Und das ist der Glaube, der ihn lobt und preist und dem der Vater das aber auch dann im Herzen versiegelt. Das Siegel Gottes! Dass dieser Glaube empfängt, du hast mich erkauft, ich bin dein. Das Siegel Gottes ist der Heilige Geist, der deinem Herzen Wohnung macht. So nennt es jedenfalls der Apostel Paulus und es ist wichtig, da ist eine Stelle, wo wir ganz gewiss sind. Es wird viel heute diskutiert, Geistestaufen, einer meint dies, ein anderer meint das. Ich nehme lieber die Sicherheiten. Ich habe da auch meine klare Vorstellung, was die Schrift meint. Aber wenn man über eine Sache diskutiert, dann lasse ich mich nicht gerne so eine Diskussion ein und dann rede ich lieber von der Sache, um die es geht. Aber hier steht jedenfalls Epheser 1, wer das lesen will zu Hause, der mag es lesen, Vers 13, da steht in ihm, in Jesus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, als ihr zum Glauben kamt, versiegelt worden, mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wenn der Geist in unser Herz einzieht, dann tragen wir das Siegel Gottes. Es gibt Wertsiegel. Zwei Schwerter Meißner Porzellan. Gutes Porzellan. Alles, was zum Könighof gehörte, wurde mit der Krone gesiegelt. Selbst die Pferde, das Gestüt, Krone eingebrannt. Königliches Gestüt. Der Heilige Geist ist das Siegel Gottes und das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott. Römer 8, wer den Geist Christi nicht hat, ist nicht sein. Wer aber im Glauben das jetzt fassen würde, noch wohnt der Geist nicht im Herzen, aber würde es jetzt im Glauben fassen, ja freilich bin ich sein Eigentum, dem ist doch gar nichts entgegenzusetzen, er hat mich erkauft, sein Eigentum, Lob und Dank, dann könnte es sein, dass du in dem Augenblick das Siegel des Geistes empfängst. Ich bin so froh über der Predigt, kann er versiegeln. Nicht bloß, wenn sie zu mir kommen, eine Seelsorge. Nein, unter der Predigt ist es viel besser. Ich bin mal gespannt in der Ewigkeitserfahrung, wie viele Menschen mögen sich unter der Verkündigung der Botschaft, mögen unter der Verkündigung der Botschaft gesegelt worden sein oder versiegelt worden sein. Cornelius in sein Haus, der Petrus, der predigt noch, da kommt doch schon der Geist. Und macht in ihnen Wohnung. Die wurden versiegelt, nicht erfüllt, versiegelt. Da fing es an bei denen, dann ging es weiter. Die fangen alle als Säuglinge an, nicht als Männer in Christus. Und werden dann vielleicht Jünglinge, wenn es nicht eine unnormale Entwicklung gibt. Und dann werden sie Väter. Und das Vollmaß des Mannes, also Jesu Christi, wird offenbar werden. Aber es fängt jeder als ein Säugling an. Und der Cornelius, wenn er den Geist empfing und nun in Sprachen beten konnte und Gott loben und preisen konnte, das war nur das Zeichen, jetzt bist ein Kind. Du, Gottes geliebtes Eigentum. Der Geist ist das Siegel der Zugehörigkeit zu Gott. Und der wird dich nun unterweisen und dir den Weg zeigen, den du zu gehen hast, in den Spuren Jesu. Und nun geht es von einer Lektion zur anderen. Aus dem Säugling wird ein richtiges Schulkind, ein Jünger. Und dann werden Jünglinge, die den Bösen überwunden haben, die etwas vom Sieg zu sagen müssen, und Väter werden sein, die Gott erkennen. Wenn er immer mehr auftun kann von der Herrlichkeit, wachstümlich, so entfaltet sich's. Das ist der Weg. Wir sind sein Eigentum. Das vierte ist die Kindschaft. Was es auch heute noch gibt. Der Sklave gehört seinem Herrn. Der hat nachgekauft. Was kostet der? Haben wir den Preis ausgehandelt. Und nun ist der in das Haus des Herrn gewohnt, aber er ist eben der Sklave, er ist kein Kind. Das Typischste für das Kind ist, dass es Erbe ist. Ah, es hat Teil an dem ganzen Reichtum des Erbes des Vaterhauses, der Sklave nicht. Der ist da, kann weiterverkauft werden an anderen. Kann auch freigesprochen werden und dann seine Straße ziehen. Wir sind sein Eigentum nicht als Sklave, als Kinder. Kinder im Vaterhaus. Ach, da möchte ich also wirklich eine andere Zunge haben, um euch das zu sagen. Was das doch ist, du bist noch viel mehr als bloß Eigentum. Du bist Gottes geliebtes Kind. Das heißt also, zu diesem Gott, gib bitte Acht, Gott. Wer kann denn jetzt sagen, was man da eigentlich sagen, Gott? Das ist so was Großes, so was Unbeschreibliches, so was Gewaltiges, dass es uns da an Worten, auch an Vorstellungen fehlt. Wir ahnen immer nur Gott, Gott! Das ist noch was anderes als der Vater. Als der Vater offenbart er sich schon, wenn man die Wiedergeburt erlangt hat, das Siegel des Geistes empfangen hat. Da ist er gleich unser Vater, wir können nicht zeitlich genug zum Vater. Der Vater, das ist etwa das, was der kleine Prinz, also Söhnlein des Königs, seiner Majestät des Königs, mit seinen 4 Jahren,
König in Regierungsgeschäften verwickelt und der gerade wieder einen empfängt. Rosen aus der Welt und die Tür geht auf und da rutscht der Vierjährige rein. Und er stürmt ihn zum Vater. Der lächelt, nimmt ihn auf den Schoß, drückt ihn vielleicht mal oder gibt einen Schmatz oder einen kleinen Klaps hinten drauf. Sagt, so war schön, gehst du wieder. Und schon kommen sie die anderen Gediener gerannt, hätte nicht passieren dürfen, holen ihn. Das kann sich der Vierjährige leisten, der Vater, Majestät. Wenn der 14 Jahre alt ist, kommt er nicht mehr so rein. Da platzt er in keine Audienz. Aber dort lernt er auch den Vater als Majestät kennen. Der Vater, der den Sohn, den ranwachsenden Sohn teilhaben lässt an dem, was ihn bewegt. Mit dem Vierjährigen gar nicht drüber reden. Der Ingenieur mit seinen Vorhaben und was er so im Beruf alles ist und schafft. Da kann er mit dem Sohn drüber reden, das ist für den Vater eine Erquickung. Wenn er einen Sohn hat, ja dann, mit dem der Vater richtig reden kann, wie mit erwachsenen Menschen. Gott, der Vater, fürs Kleinste seiner Kinder, der liebe Vater. Und dann will er auch noch unser Gott sein, das ist die Majestät. Das ist der Gott, der die Welten erschaffen hat, der die Sonnen in ihren Bahnen lenkt. Es gibt nicht einen Bruchteil einer Sekunde Verspätung. Der Fahrplan am Himmel stimmt haargenau durch Jahrtausende. Lässt sich auf die Sekunde und den Bruchteil der Sekunde vorausberechnen, wie dieser oder jener Stern, diese oder jene Sonne im Jahr sowieso am so und so vielen Januar ihren Horizont herauskommen wird und wieder untergehen wird. Das Gott, der Makrokosmos, aber es ist auch der Gott im Mikrokosmos. Was ist denn nun größer, dass auch ein Atom ein Kosmos ist, ein kleiner Kosmos, ein Atomkern und der Kreis. Und dass wir heute wissen, weil die Wissenschaft ein bisschen weiter vorgegangen ist. Es ist alles viel herrlicher, als wir gedacht haben. Es gibt gar nichts Todes. Es lebt alles. Der Stein lebt auch. Jedes Atom ist Leben. Und welche Kräfte sind gebunden? Das alles ist das Werk Gottes. Der Mikrokosmos, der Makrokosmos. Was ist nun größer? Was ist mehr? Was ist wunderbarer? Die Blume. Wir haben keine Zeit jetzt. Der Gott, von dem der Herr Jesus sagt, dass er die Haare auf unserem Haupt gezählt hat. Das war, der Herr Jesus hat er nie übertrieben. Kein Trug in seinem Mund. Ohne dessen Willen kein Sperling auf die Erde fällt. Das Allerunbedeutendste. Und Gott wirkt. Er fasst das. Eben das ist Gott. Und berufen zur Gemeinschaft mit Gott. Gott, der uns in sein Herz schauen lässt, Gott, der sich anfängt zu offenbaren, Gott, der sich zu erkennen gibt, aber es werden Ewigkeiten nicht ausreichen, ihn wirklich zu erkennen, Gott, Gott. Und ich darf sagen, Vater, Abba, Vater. Und er sagt, liebes Kind, nicht zu, dass er gar kein Ohr für mich hätte. Über all dem großen, unsagbaren, gewaltigen, der Gott der Völker, der Gott der Regierung, der Obrigkeiten, der Gott der Engel und der Erzengel, alles, alles, alles in seinem Blick und alles unter seiner Herrschaft. Was ist denn das für ein Gott? Und ich sag du zu ihm. Und er hat Zeit für mich. Nicht Sprechstunde von bis immer. Tag und Nacht, Gott. Gott ist so groß und die Güte Gottes so unsagbar. Und die Herablassung Gottes unbeschreiblich. Und das Erbarmen Gottes nicht zu fassen und weiß, wer ich bin. Wie viel Mühe ich ihm schon gemacht habe, wie viel Mühe ich ihm noch machen werde, das weiß er alles. Der Allwissende. Und ich sage, Vater, und er ist ganz Ohr. Und er neigt sich zu mir. Der Gott, dem nichts unmöglich ist, dem gar nichts unmöglich ist, der Allmächtige. Vater, das verdanke ich einzig Jesus. Gott ist mein Vater, nicht er wird er sein, wenn du dich anständig benimmst. Weil er dein Vater ist, wird es nötig sein, dass du dich anständig benehmen lernst, wenn wir es mal im menschlichen Jargon sagen wollen. Aber er ist dein Vater. Es wird nötig sein, dass du standesgemäß leben lernst, Kind Gottes. Und da hat der Heilige Geist viel Arbeit. Aber weil du Kind bist, und dass du Kind bist, das verdankst du einzig dem, der den Zorn Gottes auf sich genommen hat, der dich treffen müsste. Und weil er den Zorn auf sich nahm, darfst du die Liebe Gottes empfangen und erfahren auf Schritt und Tritt. Und die Güte, die unaussprechliche Güte Gottes. Ich muss immer wieder sagen, es ist unfassbar, wie Gott einen mit Güte überschütten kann. Das ist kaum zu schlucken, wenn Gott solch einen Tag der Güte einmal schenkt. Oder eine Stunde der Güte. Ein Augenblick langt auch schon zu. Das ist sowas ungeheuer Großes. Wie kann Gott uns in Güte begegnen? Weil der Zorn den Sohn getroffen hat, darf ich nun ganz Kind sein und die Güte empfangen. Sehen Sie das? So, und nun kommen die Glaubenswege im Leben der Menschen, in meinem, in deinem Leben. Und dann gibt es Tage, die sind nicht alles Tage, wo die Güte Gottes mich überschüttet und ich es kaum schlucken kann. Und es gibt Tage, da ist es gleich beim Aufwachen so, als wäre Gott gar nicht. Wenn ich nur anrufe, ist es, als gäbe es keine Antwort, gar kein Echo. Das ist nicht eitel Glückseligkeit. Da stehst du gleich mit einer Last auf, du fragst warum, kriegst du gar keine Antwort, du hast eine Last auf dir. Lasten können zu Boden drücken, auch innere Lasten. Nicht nur die irdisch-menschlichen Lasten, die auch. Aber es gibt innere Lasten, die können einen zu Boden drücken. Und dann ist es manchmal so dunkel. Es ist nicht das Dunkel der Sünde, es gibt ein anderes Dunkel, aber es ist ganz dunkel. Es will uns fast ängstlich zumute werden. Gott ist nicht immer der gütige Gott. Er ist es immer, aber offenbart sich nicht immer als der gütige Gott. Und nun die Reaktion des Glaubens oder des Unglaubens. Der Unglaube, was habe ich denn gemacht? Der liebe Gott hat sich weggewandt. Er wird sich nicht einen Augenblick von dir wegwenden. Und wenn du es nicht fühlst, ist er dir heute so nah wie gestern, da er dich mit Güte überschüttet hat. Und ich weiß, wenn er mir einen Tag der Güte schenkt, dann kommt sicher jetzt ein dunkles Tief. Das ist, als wenn er nochmal vergewissern wollte, bist mein Eigentum. Und dann geh durchs Dunkel, geh durch die Schluchten, geh hinab und geh unter der Last. Ich habe heute ein Kreuz für dich und wenn sich Lasten oft sind, ich tröste mich immer damit, Kreuz ist ja Last. Was Kreuz im Einzelnen ist, das weiß ich gar nicht. Das mal dies, mal das, das misst er immer zu. Ich muss mir nicht ein Kreuz raussuchen. Wiewohl ich zum Kreuztragen berufen bin, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach, hat er Jesus gesagt, klar, täglich. Aber das eine steht fest, Kreuz ist in jedem Fall Last. Und wenn Last da ist, sage ich Lob und Dank, Herr, das ist Kreuz. Das ist das Kreuz heute. Das Kreuz morgen sieht vielleicht ganz anders aus. Aber das Kreuz, es gehört in die Nachfolge Jesu. Ich darf es also annehmen. Und ich darf auch unter der Last, ohne zu fühlen und ohne zu schmecken, diese Seligkeit dir mal geben kann, ohne dem allen, darf ich Gott loben und preisen im Glauben und sagen, danke, danke. Ich bin auch heute, wo du dich so verbirgst, dein geliebtes Kind wie immer und alle Zeit und in Ewigkeit. Das heißt aus Glauben leben, weil Gott diese Fakten geschaffen hat, Fakten heute Morgen
alle Zeit und in Ewigkeit, wenn wir es doch kapieren. Dann hört das Gejammer auf, wenn es mal ein bisschen dunkler wird. Dann kommen wir nicht ganz durcheinander gleich, weil es mal ganz anders geht jetzt. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Das ist schon der Natur nicht zuträglich, wie viel weniger dir und mir. Würde ich alles verdorren. Und es gibt Sturm und es gibt Wolken und es gibt Regengüsse, manchmal sogar Hagel. Und Blitz und Donner. Auch im Leben mit Gott. Und ich bin heute wie gestern und morgen sein Kind. Es ändert sich nichts dran. Sag mal, was soll sich daran ändern? Der Geist im Herzen, das ist das Siegel. Und das Gott loben ist ihm eine große Freude. Und dann kommt auch der Tag, wo er dich wieder ganz freundlich anguckt. Aber ist dir nicht näher, als er gestern war, wie es geblitzt hat und gedonnert hat. Die Liebe und Güte Gottes umfängt dich. Der Herr Jesus verbirgt uns, niemand soll sie aus meiner Hand reißen. Und fügt gleich hinzu, und niemand soll sie aus der Hand meines Vaters reißen. Wenn er dich um solchen Preis erkauft, zu eigen gemacht und zum Kind gemacht hat, wie könnte er jemals, was ihm so kostbar ist, wegwerfen, wenn jemand sich einen Edelstein erwerben könnte? Wie viel Geld, die sind doch teuer, die Dinger. Da hat er nur seine Tausende für so einen wunderbaren Edelstein ausgegeben. Der schmeißt den doch nicht morgen auf den Misthaufen. Den wird er aufzubewahren wissen. Gott hat um Höchstpreis mich erkauft, dass ich nur sein Kind sein darf und er mein Vater. Der Gott über alles, aber Vater. Wie würde er je mich loslassen können? In Ewigkeit nicht. Das heißt Glauben. Und dann geht es wieder weiter als Glauben in Glauben, manchmal ganz tiefe Schluchten. In der tiefen Schlucht bin ich sein Kind, so wie ich es auf sonnigen Höhen bin. In Frost und Kälte, die mir widerfahren gleichsam, bin ich sein Kind. So wie in der wärmenden Sonnenglut. Ich bin sein Kind und ich bleibe sein Kind. Für wen von euch trifft das nicht zu? Und es trifft für jeden zu. Es könnte nur sein, dass du dich gebärdest, als wäre das alles nichts. Und bist doch sein Kind. Wenn das klar ist, dann steht fest, unter allen Umständen ihm unser Danke sagen, dass wir sein dürfen. Wie dir es auch heute zumute ist, manchen Tag wird mir das ganz leicht. Manchen Tag hole ich erst dreimal Luft und dann lobe ich ihn. Aber Lob um jeden Preis. Das ist Sprache des Glaubens. Er hat Fakten gesagt. Dass du sein Kind bist, ist Fakt. Teuer erkauft, sein Kind, Kindschaft. Dass ich es noch hinzufüge, nicht Adoptivkind, das wäre ein Irrtum. Manche haben gepredigt, wir sind also adoptiert bei Gott. Hast du gedacht? Nein, richtig, wahrhaftig, aus Gott geboren, denn sein Geist ist in meinem Herzen, sein Leben ist in mir. Und bricht sich Bahn durch alles, damit alles verklärt werde. Das ist ein Prozess. Aber es ist sein Leben in mir. Ich bin sein Kind, vielleicht der recht ungeraten ist, aber sein Kind dennoch. Lob und Dank. Und geliebt, auf alle Fälle. Wer an der Liebe Gottes zweifelt, da muss ich sagen, das ist größte Majestätsbeleidigung. Der so die Liebe offenbart hat am Kreuz und sich in sein Vaterherz hat gucken lassen. Wie wertgeachtet. Schnell lesen wir es noch. Ich habe es nochmal diesmal vorneweg gesagt und dann kommt die Bibelstelle hinterher. So haben wir eine Möglichkeit. Da steht Römer 8,15. Ihr habt nicht einen, ich will mal so es aufklingen lassen, wie es in Vokabeln im Griechischen nach da steht. Ihr habt nicht einen Sklavengeist empfangen. Einen sklavischen Geist. Also Gottes Eigentum, aber bloß um die Arbeit zu machen. Und von wegen Kind. Nein, ihr habt nicht den Sklavengeist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst. Der Sklave, der muss nicht fürchten, dass der Peitsche kommt. Gott schlägt seine Kinder nicht. Er erzieht sie. Dass ihr euch abermals fürchten müsst. Sondern ihr habt einen kindlichen Geist. Steht ja eigentlich da den Geist der Sohnschaft. Das ist derselbe Geist, der im Sohn ist. In Jesus, der gleiche Geist ist in dir. Den habt ihr empfangen, durch welchen wir rufen, Abba, Vater. Und nun sage ich es euch noch einmal, es ist sowohl dem Herrn Jesus ein großer Schmerz wie dem Vater, wenn so viele Gotteskinder nie über das Jesusgebet hinauskommen. Ich sage nichts gegen das Jesusgebet. Lieber Heiland, Herr Jesus, und vergessen, dass der Herr Jesus das alles auf sich genommen hat, bis hin zur Gottverlassenheit, damit der Vater nicht mehr auf uns warten muss, so wie wir beim Vater sind. Er sehnt sich nach seinen Kindern. Er will sie um sich scharen. Oh, was hat er dran gegeben? Den Herrn Jesus hat er dran gegeben. Damit wir bei ihm sind, aufschauen zu ihm, sagen, aber Vater. Und wir rühren uns nicht und gehen nicht hin zum Vater. Wir denken gar nicht dran. Und der Herr Jesus hat gesagt, nicht, dass ich für euch beten will. Er selber, der Vater, hat euch doch lieb. Geht doch selber zum Vater. Johannes 14. Und wenn ihr mal die Gebete im Neuen Testament studieren wollt, da stehen viele drin. Ihr werdet sehr suchen müssen nach Jesus Gebeten. Aber ihr findet eine Menge von Vatergebeten. Gott der Vater. Gelobet sei Gott der Vater. Das ist ein Gebet. Der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Ich beuge meine Knie vor Gott, dem Vater. Paulus im Gefängnis. Das sind alles Vaterkinder. Seid ihr Vaterkinder? Richtige Vaterkinder? Von denen man sagen kann, die leben im Vaterhaus, jeden Tag. Wir haben Umgang mit dem Vater. Durch Jesus allein ist es möglich. Wenn du zum Vater gehst, dann bist du völlig eins mit dem Herrn Jesus. Das wollte er doch so gern. Du kannst nie tiefer in der Einheit mit Jesus leben, als wenn du zum Vater dich wendest. Da bist du ganz eins mit Jesus. Das ist eine große Freude. Kennt ihr die Stelle von Johannes dem Täufer? Zu dem sind die Leute gelaufen in Scharen. Und wenn sie in die Wüste gehen, hieß, sie sind in die Wüste gegangen. Wie das manchmal mit solchen Modepredigern ist, aber das er war nicht ein Modeprediger. Und er hat sie alle zu Jesus gewiesen. Und dann sind sie alle mit Jesus nachgelaufen. Und beim Johannes war gar keiner mehr. Und dann kamen seine alten Freunde und guckten mal, da begeht dir's. Ach du, dass ich jetzt alle dich verlassen habe. Und was sagt er? Was sagt denn er? Ja, doch. Bräutigam hat die Braut. Und der Freund des Bräutigams, der Jesus ist der Bräutigam. Die Gemeinde, die zu ihm hingeht, ist die Braut. Und Johannes betrachtet sich als ein Freund des Bräutigams. Was wird von dem gesagt? Oh Mensch!
Heute ist erfüllt.
Jawohl, die sind einfach. Na, schlag sie mal auf. Johannes. Puh, wo steht die Stelle? Alles gleich. Na, das ist aber schön. Ich hab's auch. Johannes 3, Vers 28. Ihr selbst, wer die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams steht und hört ihm zu. Aha, hört ihm, ich darf auch zuhören. Und freut sich hoch, über des Bräutigams Stimme. Diese meine Freude ist nun erfüllt, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Herrlich, das ist doch ein Zeugnis, der Johannes, der Täufer. Sein Dienst ist getan, die Leute sind jetzt bei dem, zu dem sie ja geschickt haben. Und der allein konnte ihnen das Heil bringen. Oh, und ich höre jetzt mit zu und meine Freude ist groß, ich höre des Bräutigams Stimme mit. Das ist selbstloser Dienst. Es gibt nicht viel selbstlosen Dienst, auch im Reich Gottes nicht, in der Gemeinde Jesu, wie viele, deren Dienst so ist, dass sie immer den Menschen an sich binden. Furchtbar. Ich möchte sagen, Gott, bewahre mich, Menschen an mich zu binden. Lieber fortstoßen, als an mich binden. Ich könnte nämlich keinem helfen. Ich kann nur den Dienst tun hin zu Jesus. Und so schnell wie möglich überflüssig sein. Das andere wird der Meister machen und seinen Schüler weiterführen. Bloß nicht Menschen an uns binden. Oh, Johannes, er sagt, ich freue mich so. Und wenn schon Johannes sich gefreut hat, wie viel mehr wird das die große Freude Jesu sein, die vielen für die er ans Kreuz gegangen ist. Jetzt sieht er sie alle, sie scharen um den Vater. Und dann wird der Herr Jesus sagen, oh, die Freude, Kinder des Vaters. Und der Vater muss nicht mehr warten. Und wir lassen ihn warten. Und wir lassen ihn warten. Ich könnte euch nur ganz sehr das ans Herz legen. Kümmert euch mal um den Vater. Der Herr Jesus hat gesagt, niemand kennt den Vater als der Sohn. Und wem ist der Sohn offenbaren will, da bist du an der richtigen Stelle. Nichts möchte der Herr Jesus lieber als von sich weg dich hin zum Vater weisen. Dir erzählen vom Vater. Wie wunderbar, herrlich und gütig und groß und mächtig und stark der Vater ist. Und dann gehst du zum Vater. Ich sag's nochmal, wenn ich früh erwache, bin ich beim Vater. Dank der Realitäten, die er durch Jesus geschaffen hat. Es kann mich nichts hindern, das zu tun. Vaterkinder. Nun müssen wir aber eilen. Der fünfte Punkt, wir haben erst vier. Ja, wenn wir es nicht schaffen, schadet ja nichts. Befreiung vom Fluch. Segenssprung vom Kreuz. Habt ihr begriffen? Nicht bloß Vergebung der Sünden. Wenn das allein schon wäre, ist es kaum zu schlucken. Aber viel, viel mehr. Vergebung der Sünden, Versöhnung, Eigentum, Kindschaft. Ein breiter Strom. Alles Frucht des Leidens und Sterbens Jesu. Und jetzt Befreiung vom Fluch. Dass es ein Flucherbe gibt, wissen alle. Dass man mit Fluch beladen auf die Welt kommt, das wisst ihr auch. Sünden, nicht bloß meine Sünde bringt mir Fluch ein. Die Sünden der Väter und Vorfahren wirken sich in unserem Leben als Fluch aus. Die einen haben ein starkes Segenserbe. Na schön, ich könnte es nicht sagen. Ich verstehe die, die etwas vom Flucherbe sagen. Ich weiß, wie das ist, unter der Last des Fluches zu stehen. Ich habe drunter gesäuft und gelitten. Leben unter dem Fluch. Aber was uns erworben ist, die Befreiung vom Fluch. Warum klammern wir denn das aus? Wieso konnte uns vom Fluch befreien? Ich will es gleich aufschlagen jetzt mal. Galater 3, Vers 13. Ihr hört. Christus hat uns erlöst vom Fluch. Welche Form ist es? Perfekt. Immer wieder perfekt. Sagt nicht im Land, das ist ein Perfektionist. In dem Sinne ja, dass alles schon perfekt ist, vollbracht ist, getan ist. Auch dies, Christus hat uns erlöst. Vom Fluch. Da hat die Sünde auf sich genommen, hat auch einen Fluch auf sich nehmen müssen. Den hat er getragen. Vom Fluch des Gesetzes. Was heißt das? Das Gesetz sagt, du sollst nicht. Und dann lässt es uns sitzen. Und dann sitzt man in der Patsche und müssen nur feststellen, wir sind Übertreter. Und mit den besten Vorsätzen bleiben wir Übertreter. Aber dein Leben unter dem Fluch, auch was von Vätern und Vorfahren auf dich gekommen ist. Christus hat uns davon erlöst. Wie hat er das gemacht?
da er ward ein Fluch für uns.
Das ist ein schreckliches Wort. Es steht geschrieben, verflucht jedermann, der am Holz hängt. Da Jesus am Kreuz hängt, ist er, soll ich es mal so sagen, ich sage es nicht gern, aber es ist sachlich richtig. Als er am Kreuz hängt, ist er der verfluchte Jesus. Ist er der gottverdammte Jesus. Schrecklich. Und herrlich, dass er auch davor nicht zurückgeschreckt ist. Aller Sünde nahm er auf sich, damit aber auch allen Fluch der Sünde. Und er ist nicht nur Sünde in Person, er ist nun auch Fluch in Person. Personifizierter Fluch ist er, der am Kreuz hängt, der da laut schreit, von dem der Vater sich wegwendet. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn die Hölle peinigt, das ist ein von Gott verdammter. Das ist ein Ende unter der Last des Fluches. Das sind solche Ungeheuerlichkeiten. Aber weil Jesus den Fluch auf sich genommen hat, darf ich frei sein vom Fluch. Also auch an der Stelle darf die Danksagung einsetzen. Ich spüre die Last des Fluches. Ich habe sie gespürt durch die vielen Jahre. Ich weiß, was für dunkle Stunden es da gab. Ich weiß etwas von diesen schweren Lasten. Aber dann habe ich es begriffen, er trug den Fluch. Er trug meinen Fluch, den ich mitgekriegt habe. Und dann wusste ich, ich darf dafür danken, du hast getragen. Damit ist der Fluch von mir genommen und ich bin ein Kind des Segens. Ich darf den Segen ererben. Weil er den Fluch getragen hat, darf ich gesegnet sein. Merkt ihr, es geht von ganz allein wieder in die Danksagung. Unter der Last, gerade weil ich die Last gespürt habe, musste ich ihm Dank sagen. Ich weiß was von Depressionen. Aber er trug das alles, das gehört in den Fluch hinein. Und dann war der Tag, wo das alles von mir wegnahm. Und da gab es keine Depression mehr seitdem. Nein. Und noch ganz andere Dinge. Es war wie erfüllte Stunde. Und jetzt soll alles das hinweggetan sein. Dann schlag dazu auch 1. Petrus 1, 18, 19. Spitzt eure Ohren, da steht da, wisset. Das Wort wissen, wir wissen oder wisset oder wisst ihr nicht, lesen wir ganz oft in apostolischen Briefen. Das heißt also, Glaube und Wissen gehören ganz unlöslich zusammen. Glauben, das heißt nicht, das, was man eben nicht wissen kann, das muss man nur glauben. Sondern Glaube ist Wissen oder Glaube ist Gewissheit. Wisset, was denn? Dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Ich will mal das Gold und Silber weglassen. Sondern das Positive vielleicht sagen. Wisset, dass ihr erlöst seid von eurem eitlen Wandel nach Väter Weise mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen, unbefleckten Lammes. Wisset, dass ihr erlöst seid. Welche Form? Perfekt. Die Erlösung ist geschehen. Wovon? Vom eitlen Wandel nach der Väterweise, von dem, was von Vätern her in dein Leben
hineingekommen ist. An Last und Bindung, an Belastung und Depression oder was es sein mag. Was an Fluch auf dich gekommen ist. Du musst wissen, es gibt Dinge, die man wissen muss. Ich muss wissen, wer die Vorfahrt hat. Wenn ich das nicht weiß, wird man das schlecht bekommen am Steuer. Ich muss wissen, wie ich mich im Straßenverkehr zu benehmen habe. Es gibt Dinge, die man wissen muss. Im Geistlichen dasselbe. Es gibt Dinge, die man wissen muss. Darum ist es so wichtig, dass wir lehren. Lehren heißt, die Dinge uns zur Gewissheit machen. Die Dinge entfalten, einführen in die Wahrheiten, die göttlichen Wahrheiten und Wesenheiten. Damit wir daraus leben können, damit wir es wissen. Wenn man schon wochenlang da in der miefen Bude sitzt, um eine Fahrerlaubnis zu kriegen und da lernen muss und lernen muss und lernen muss, wie es mit dem Verkehr nun so sich hat, wie viel mehr, wenn es um die Dinge der Ewigkeit geht. Das muss man wissen. Ihr müsst wissen, dass ihr erlöst seid von dem, was von Vätern her in euer Leben gekommen ist. Das trug Jesus, den Fluch hat er auf sich genommen, zum Fluch gemacht. Und wir denken gar nicht dran, zuzugreifen. Das andere, das weiß ich auch. Der Fluch und die Last des Fluches kann so stark sein. Und die Fesseln und Bande, die uns da von kleinst auf mitgegeben sind. So stark sein, dass mein Glaube das nicht fassen kann. Das ist ja das Allerschrecklichste an diesen Bindungen des Fluches, dass sie den Glauben verhindern. Dort setzt nun der Befehl Jesu ein. Dämon treibt aus. Fluch und Mächte der Finsternis gehört immer zusammen. Der Geist des Abgrunds. Oder dort kommt die Weisung Jesu vom Binden und Lösen. Und wenn einer am Boden liegt, mit einem Strick zusammengebunden vom Kopf bis zu den Füßen runter. Und du deine Barmherzigkeit an ihm erweist daran, dass er sagt, Bruder, steh auf und wandle. Dann wird er sagen, Bruder, schneid mir erstmal die Fesseln durch. Ich stehe dann von ganz alleine auf. Es gibt so viele, die sind gebunden von Kopf bis zu den Füßen. Und haben Fesseln von Vätern und Vorfahren her. Und es liegen Lasten auf ihnen. Und es kann ein Jammern, wenn man so was anguckt. Und dann kommt sie in die Seelsorge, dann nützen gute Zusprüche nichts. Wenn nicht das geschieht, was er aufgetragen hat, in solchen Fällen, die ihr auf Erden lösen werdet, die werden und sollen im Himmel gelöst sein. Ich darf, so ich den Auftrag dazu habe, das möchte ich hinzufügen, und ich sage nicht, jeder hat den, das ist nicht wahr. Wir wissen, dass nicht jeder jede Geistesgabe hat. So hat auch nicht jeder den Auftrag zu lösen. Aber wer ihn hat und es tun soll, der darf dort handeln und den anderen jetzt lösen. Aber ich kann das nur tun, nicht weil ich ein besonderer Experte bin oder sowas. Es gibt gar keine Experten. Ich kann es immer nur tun unter Berufung aufs Kreuz. Weil Jesus angenagelt ist am Fluchholz. Jetzt verstehen wir es nochmal, festgenagelt, der so mit dem Fluch aller Menschen eins gemacht, dort am Fluchholz, das Kreuz, zum Fluch gemacht, dass von daher allein ich Recht und Macht habe, im Namen Jesu Christi diese Fesseln, Ketten, Bande zu lösen. Jetzt weiß ich, das will der Herr, und ich weiß, das will der Vater. Sonst hat er den Sohn nicht ans Kreuz gegeben, damit diese Fesseln gelöst werden könnten und nichts Endgültiges sind für dich und dein Leben, musste Jesus am Kreuz angenagelt sein. Und weil er am Kreuz angenagelt war, darfst du erwarten, dass Bande gelöst werden. Fesseln, Ketten, Bande des Fluches gelöst werden. Er sagt das zuerst dem Petrus, auch zu beachten. Er sagt es zweitens den Aposteln miteinander in etwas abgewandelter Form. Aber wie viel ist daran gelegen, dass wir aufgrund des Opfers Jesu auch lösen dürfen. Und jede Lösung, die vollzogen ist, ist eine Verherrlichung dessen, der am Kreuz angenagelt war. Und ist eine Frucht dieses schrecklichen, unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens Jesu. Es geht bei dem um die Verherrlichung Jesu und um gar nichts anderes. Wozu hätte er sich denn sonst annageln lassen müssen? Wenn wir, die gebunden bleiben sollen, die Jesushände, die immer noch die Wundmale tragen, der Auferstandene weist sich gerade mit den Wundmalen aus. Die haben Vollmacht, solche Bande zu lösen. Und da gebraucht er solche Stümper, wie wir sind, um das durchzuführen. Das Werkzeug ist unwichtig, das kümmerlichste Werkzeug. Aber der große Meister tut große Dinge. Durch solch ein Werkzeug, das vom Vater ihm bereitet ist. Und dann löst er Fesseln, Ketten und Bande, mit denen wir so lange gebunden waren. Der Herr hat mir meine Fesseln weggenommen. Und das hat sich wunderbar erwiesen. Ich würde heute nicht im Lande reisen und reisen können, wenn er es nicht getan hätte. Das ist Fluch. Und dafür nun die Segnungen. Ich will wesentlich die Stelle noch lesen. Er hat uns erlöst vom eitlen Mantel. Und dazu gehört dann Epheser 1, Vers 3. Hört es nur, da steht wieder. Gelobt sei Gott, der Vater. Hört ihr's? Vatergebet. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Perfekt. Die Segnungen Gottes sind aufgetan für euch. Fluch hat Jesus genommen, für euch die Segnungen gesegnet hat, mit allen Segnungen des Geistes aus dem Himmel, so könnte ich jetzt mal frei übersetzen und trifft die Sache, die gemeint ist. Der euch gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen im Himmel durch Christus, durch den, der den Fluch auf sich nahm und so wie ich erwarten darf, dass er mich von den Fesseln des Fluches löst. Lob und Dank, es ist geschehen. Du hast es vollbracht, mach's an mir offenbar. So betet der Glaube. So darf ich auch beten und danke, dass alle Segnungen des Himmels für uns nun aufgeschlossen sind. Nicht bloß etliche Segnungen, der ganze Himmelssegen. Was dieser Himmelssegen umschließt, fragt mich bitte nicht, das weiß ich nicht, das ist so eine Fülle. Ein ganz kleines bisschen angenascht habe ich bloß. Aber es ist unendlich mehr. Die ganze Fülle der Segnungen Gottes ist für euch bereitet. Er hat es euch bereitet. Und da krebsen die Kinder Gottes hier rum und rennen sonst wohin, machen große Reisen, um wieder mal irgendeine Begegnung mit wem zu haben und erwarten alles von Menschen und gehen nicht und danken nicht. Ich habe den Eindruck, wir sind viel mehr Menschen gebunden, als es uns gut ist. Menschen als Helfer, ja. Aber sie können uns alle nur zu dem weisen, nun geht doch endlich selber. Nun sei doch mal ein richtiges Vaterkind und im Vaterhaus ist alles bereitet. Die Schatzkammern sind nicht mal zugeschlossen. Alles Segnungen des Himmels. Das heißt, wenn du sehen willst, wie die Segnungen des Himmels sich auswirken, guck das Leben Jesu an. Das ist der eine, der voll aus den Segnungen Gottes gelebt hat, die Fülle Gottes in ihm. Und er sagt, und dasselbe ihr. Das ist für euch alle. Lob und Dank, es ist für uns erschlossen. Sechstens, Heilung. Das heißt also Gesundheit des Leibes auch. Das gehört auch noch mit in den Segensturm von Golgatha. Jetzt möchte ich mal eine Rundfrage machen hier, aber der Tag heute ist zu dicht, als dass es möglich wäre. Würde ich euch fragen, warum konnte der Herr Jesus die Kranken heilen? Warum hat er so viele heilen können? Eine Unzahl von Kranken. Und sie wurden alle gesund. Aussätzige und Krüppel und Blinde und Lahme und Stumme und was nicht alles. Warum konnte denn das der Herr Jesus? Nun kommt prompt die Antwort, die habe ich nie erst einmal gehört. Er war ja auch der Sohn Gottes. Und so richtig das ist, dass der Sohn Gottes war, so verkehrt ist es als Antwort auf die Frage. Denn wiederum ist er in die Welt gekommen und hat alles, was an Herrlichkeit war, zurückgelassen. Er ward
Ein jeder sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war, welcher, obwohl in göttlicher Gestalt war, hielt das nicht so wie ein Raub fest, dass Gott gleich sein. Er entäußerte sich, als er kam. Dieses Wörtlein im Griechischen, das Wort von der Kenosis, heißt so viel, er wurde zu nichts. Er wurde zu nichts. Gar nichts war's. Und wenn er selber redet, ihr müsst ihm mal zuhören, Johannes 5,19, Johannes 5,30, wie viele Stellen, da sagt er, ich kann nichts von mir selber tun. Das ist das Bekenntnis einer absoluten Armut. Ich habe nicht, ich kann nicht. Ich bin nichts. Er entäußerte sich selbst. Woher hat er dann die Vollmacht, Kranke zu heilen? Ganz einfach gesagt. Er hat nicht bloß die Sünden auf sich genommen. Er hat auch die Folgen der Sünden getragen und dazu gehörte eben auch die Krankheit des Leibes. Im Paradies vor dem Fall gab es keine Krankheit. Und gäbe es keinen Fall in der Welt, gäbe es auch keine Krankheit in der Welt. Und Sünde und Krankheit gehören immer zusammen. Nicht so, dass bei irgendeiner Krankheit, die nun heute über mich kommt, ich gleich sagen müsste und wissen müsste, aha, das habe ich gemacht. Einfach die Tatsache, dass wir in einer Welt der Sünde leben, heißt auch, dass wir in einer kranken Welt leben, nicht in einer heilen Welt. Müssen wir heute besonders wiederholen zu sagen. Wieso konnte Jesus solche Krankheiten heilen, Schöpfungsakte an ihn vollziehen? Weil er zuvor gesagt hat, ich nehme alle Krankheit auf mich. Und so hat es ja schon der Prophet gesehen, der Prophet Jesaja, Jahrhunderte, ehe Jesus kam. Und der Geist hat ihm die Worte gegeben, sie zu sagen und dann zu schreiben, Jesaja 53. Und jetzt schauen wir alle den, den der Prophet von der Ferne her gesehen hat, aber so, als wäre er schon da. Wir sahen ihn. Aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste. Jesus. Und Unwerteste. Jesus. Voller Schmerzen und Krankheit. Er voller Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Und jetzt das wunderbare Wort. Fürwahr. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Siehst du, er hat es auch verdient, so ungefähr. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden, der zerschlagene Jesus, durch seine Wunden sind wir geheilt. Was hat es ihn gekostet? Das auch. Wiederherstellung bis ins Leibliche möglich ist. Er musste aller Krankheit auf sich nehmen. Und da sagt schon der Prophet, es ist wirklich wahr, er trug unsere Krankheit. Als wenn er das extra unterstreichen müsste, hör mal, guck nicht so unglaublich, es ist wirklich wahr. Nicht weil er Sohn Gottes war und so Kraftreserven vom Himmel mitgebracht hat, so arm wie er ist, aber er ist das Lamm geworden und das Lamm hat gesagt, ich nehme es auf mich, auch die Schmerzen, auch die Krankheit. Der Schmerzensmann Jesus, er wurde zum Schmerzensmann, damit er Schmerzen wegnehmen kann. Er wurde zu einem Zerschlagenen voller Wunden, mit Wunden bedeckt und sie haben es angesehen, vor ihm verborgen. Und der Allerverachtetste, damit er Krankheiten, leibliche Krankheiten wegnehmen kann, so wie Erkrankungen der Seele und des Geistes, den ganzen Mensch heil machen. Heil und Heilung des ganzen Menschen. Das hat es ihm gekostet, dass er der Schmerzensmann und der Zerschlagene wurde, mit Krankheit behaftet und beladen. Wer ahnt denn das, was Jesus gelitten hat? Und drum konnte er zu dem Gichtbrüchen sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Der steht auf, nimmt sein Liege und dann geht's nach Hause. Und da sagt er zu dem Blinden, sei sehend.
Und dann sagt er zum Aussätzigen, sei rein. Und der Aussatz weicht von ihm.
Heilung, weil Jesus die Krankheit auf sich genommen, immer das Lamm hat Vollmacht, es von der anderen zu nehmen.
Wenn er mir es nicht glaubt, dann schlagt Matthäus 8 auf, da steht es geschrieben und da ist es nicht anders begründet, als ich es jetzt euch begründet habe. Matthäus 8, Jesus in Kapernaum, der Stadt, die er so liebte. Da heißt es, sie brachten viele Besessene zu ihm. Und dann steht, er machte alle Kranken gesund. Alle Kranken. Und Vers 17. Auf das erfüllt würde, was gesagt ist zu dem Propheten Jesaja, der da spricht, er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Krankheit hat er getragen. Er zitiert es ein bisschen anders hier, aber es ist eben das Wort Jesaja 53. Es fehlte bloß nur dazu, das für wahr. Es ist wirklich wahr. Er hat's getan, weil er die Last auf sich genommen hat. Oh, dass wir doch einen Blick dafür kriegen. Diese Zusammenhänge, Krankenheilung, ist nur möglich um deswillen, dass Jesus alle Krankheit auf sich genommen hat und gelitten hat. Und gelitten hat. Und wo Krankenheilung vollzogen werden in Jesu Namen, können Sie nur sich berufen auf die Tatsache, ein Fakt, du hast es getragen. Den Tag vergesse ich nicht. Das hat es schon immer gegeben. Auch über Jakobus 5 musste man gelegentlich predigen und ich habe darüber gepredigt. Ich bin auch überzeugt gewesen, dass alles richtig ist. Wenn jemand krank ist, rufe die Ältesten und so weiter, dass sie über ihn beten. Das wird besser werden. Und dann kam es vor, dass Leute das in Anspruch nahmen. Herr Pastor, würden Sie mir nicht mal die Hände ablegen? Oder mit den Brüdern würden wir beten. Und gedacht habe ich, wenn er nicht käme. Habe gebetet, so wie ich beten konnte damals. Glaube hat immer Verheißungen, ich habe gebetet. Herr, du kannst so etwa. Du kannst alle Dinge, du kannst das jetzt hier heil machen. Ist das ein Glaubensgebet? Oh ja, das ist ein Glaubensgebet. Es ist schon ein Glaube. Du kannst, ist doch ein Glaube. Und dann hat er gelegentlich gesund gemacht, manchmal auch nicht. Und ich vergesse den Tag nicht, wie ich wieder in der stillen Zeit bin. In der stillen Zeit, da schenkt Gott immer alles. Und da hat er mir aufgetan, dieses fürwahr, er trug unsere Krankheit. Ach so, habe ich da gesagt, eine richtige Ach so Reaktion war das. Ach so. Also, wenn sie mit ihren Sünden kommen, du wusstest Bescheid. Die hat der Herr Jesus auf sich genommen. In Jesu Namen löse ich dich von der Sünde, vergebe ich dir die Sünde, oder wie man das so sagt. Weil er es auf sich nahm. Also darf ich, wenn es um Krankheit geht, genauso beten, du trugst diese Krankheit meines Bruders, der hier kniet, oder der Kranken, die hier liegt. Ach so, ja, du trugst. Stimmt, das ist genauso Fakt wie, ja, das sind auf sich genommen, stimmt doch. Du trugst. Es ist wirklich wahr, du trugst. Und dann darf ich, weil er es getragen hat, in Jesu Namen den anderen lösen aus den fesselnden Banden der Krankheit. War mir eine Erleuchtung, eine Erleuchtung. Ein Aufatmen. Das doch so einfach ist das. Und das hängt mit Jesus zusammen. Das ist nicht bloß, du kannst. Nein, der echte Leib sagt, du hast es getan. Du hast ja diese Krankheit getragen. Und dass dann am Nachmittag eine Frau kam, ich bin so elend, können Sie nicht mal über mich beten. Das musste geradezu kommen. Ich wusste, jetzt ist das dran. Jetzt ist das dran. Darum hat es heute früh die Lektion, und dann habe ich erstmalig ganz anders gebetet. Wir haben über Sünde geredet, Jakobus 5 ist auch dran, und aufs Kreuz geblickt, er trug. Aber dann auch die Krankheit, die hat er auch auf sich genommen. Die Folgen der Sünde hat er auch getragen. In Jesu Namen löse ich dich von den Banden deiner Krankheit. Und die war gesund. Konnte gar nicht anders sein. Schon darum, weil der liebe Gott nicht so eine Sache einem zeigt und dann lässt er einen sitzen. Da hätte ich ja gleich denken müssen, es war doch nicht ganz richtig. Das war also so eine Bestätigung für mich. Und von da ab war das ein ganz neues Gebiet. Ich weiß, wie das in unserer Gemeinde dran war in Breunsdorf, dieses Thema, wir haben Jahre den Christus für uns gepredigt. Oh, was ist das, eine reiche Fülle, was ist gelobt worden. Und dann war eines Tages dies dran, er trug die Krankheit.
Was sind für Heilungen geschehen durch Jahre? Wir haben das nie an die große Glocke gehängt. Aber hier haben wir gelobt und gepriesen. Gejubelt und gejaucht. Was sind für Heilungen geschehen? Was ist? Die schwersten Brocken? Ob das die TB war, Rückenmarks-TB, verbunden mit solchen Wirbelschaden. Ob das schwerste Herzerkrankung waren, heil. Ob das Knochenbrüche waren, in einem Augenblick heil. Da gibt dann schon bei Gott keine Grenzen, wenn es dran ist. Das ist eine Zeit des Jubels und des Jauchzens gewesen. Und nicht bloß, dass da etwa der Pastor das gemacht hat. Und vielleicht noch ein paar Älteste mit dazu. Dann haben die Väter zu Hause begriffen, Hauspriester, das ist deine Aufgabe. Und wenn die Kinder krank wurden, dann wussten sie, ich darf jetzt hier handeln. Was ist geschehen? Was ist da geschehen? Alles, weil Jesus die Krankheit trug. Es ist so wichtig, die Zusammenhänge zu sehen. Wo Heiler sind, bei denen sich das nicht einzig gründet in diesem Opfer Jesu, da sage ich, bleib mir gestohlen. Aber wo der Gekreuzigte verherrlicht wird, der auch die Krankheit, nicht bloß die Krankheit, die Sünde, den Fluch, auch die Krankheit auf sich genommen hat. Und es dann geschieht, dass Kranke gesund sind und springen und hüpfen und sich freuen. Na, da freue ich mich mit. All das gehört zu dem breiten, tiefen Segenstrom von Golgatha. Wobei niemals der Herr ein Schema hat. Der Herr Jesus auch nicht. In jedem Fall war es anders. Dem einen Aussätzigen legt er die Hände auf. Das macht ihm nur gar nichts aus. Und der steht wie ein neugeborenes Kind mit einer schönen rosigen Haut dann vor ihm wahrscheinlich. Er war rein. Der andere sagt, er geht zum Priester. Das ist so wie bei uns die Gesundheitspolizei. Stellt euch den vor, lasst euch bescheinigen, dass er gesund hat. Und wenn ihr es anguckt, von oben bis unten aus. Aber er hat es doch gesagt. Stellt euch den Priester vor, da ging es. Und da sie hingingen, wurden sie. Die ließ er also mitglauben. Das ist ganz verschieden. Hat viele Wege. Den einen schickt er blind an den Teich. Deshalb soll sich dort den Dreck wegwaschen, den Jesus draufgeschmiert hat auf sein blindes Auge. Lässt sie mitglauben. Es gibt gar nichts. Er hat nie Schema. Es ist jetzt mal anders. Da kam eine Frau zu mir, die sagte, wie ist denn das, Herr Pastor? Ich habe gehört, hier in Brunsdorf, die kam von auswärts, da geschieht, dass so viele Kranke gesund werden. Und die hat es erfahren, weil ihr Mann aus Brunsdorf stammte. Also viel Verbindung zu den Brunsdorfern, nach zum Geschwistern hin. Und da sagte sie mir, und das war eine Frau, die konnte nicht 3 Pfund heben, die lag, konnte nur im Gipsbett liegen. Die konnte weder hantieren, kochen, war verheiratet, die konnte nicht Radfahren, konnte alles nicht. Sagte, wenn ich mir die Hände auflegen lasse nach Jakobus 5, darf ich dann noch zum Arzt gehen? Die hatte übrigens Rückenmark-TB, außerdem, darf ich da zum Arzt gehen? Was hätten ihr denn gesagt? Gar nicht. Da wäre ihr nicht zufrieden gewesen. Ja, das hat es ein bisschen geklappt und da war eine Antwort da. Ich habe gesagt, wenn Sie zu einem menschlichen Arzt gehen, ist es doch so, dass Sie vertrauend Ihr Leben dem in die Hand geben. Und wenn der Ihnen eine Therapie verschreibt, dann werden Sie das tun. Wenn er Medikamente Ihnen verabreicht, dann werden Sie die Medikamente nehmen, ja. Wenn der Arzt sagt, ich schicke Sie zum Spezialisten, dann gehen Sie zum Spezialisten. Wenn der Arzt sagt, du musst sofort auf den Operationstisch, dann holen wir tief Luft und gehen auf den Operationstisch. Der Arzt hat es gesagt. Das heißt doch ärztliche Behandlung. Und jetzt kommen sie zum Herrn Jesus als dem Arzt. Und dann kann der Herr Jesus sie im Augenblick heilen. Und dann sind sie gesund. Oder er leitet eine Therapie ein. Geht manchmal Stückel um Stückel. Herrliche Welle. Es kann auch sein, er überweist sie zum irdischen Arzt. Da geht es zum irdischen Arzt, wird ihm ganz klar und deutlich. Also, wenn es so einfach ist,
hat er den Dienst in Anspruch genommen, hat den Dienst empfangen. Und wie es dann oft ist, man hört erst, wer weiß wie spät, ob was passiert ist oder nicht. Jedenfalls habe ich dann erfahren, die ist nach Hause und hatte keine Schmerzen mehr. Also schön, dann hat die gedacht, nun könntest du eigentlich mal verreisen, du bist so lange nicht mehr verreist, könntest du mal wieder verreisen, nach Berlin verreisen. Wer will sie wehren? Und dort kam nun Gesundheitspolizei von der Hygiene die Aufforderung zum Röntgen, Rückenmarks-TB. Da hat sie gesagt, das ist wie bei den Priestern, wie bei den Aussätzigen, die zum Priestern mussten. Also ab, zurück nach Karl-Marx-Stadt. Vorgestellt, die haben ja weiß wie lange Aufnahmen geröntgt, von der Seite, von jener Seite. Die sind bald nicht fertig geworden, dann ist sie nach Hause gegangen. Nächsten Morgen kam die Assistentin und sagte, sehr höflich, ob sie nicht nochmal kommen wollte, noch ein paar Aufnahmen. Ja, habt ihr schon so eine Menge gemacht. Ja, sie sind aber auch auf Fall, eigentlich sind sie gar nicht lebensfähig. Zwei Wirbel sind ineinander geschoben und die konnte sich bewegen und springen. Die konnte Rad fahren, die konnte alles. Und außerdem eine völlig ausgeheilte Rückenmarks-TB. Dann hat sie im Orient gelebt, viele Jahre, im ganz anderen Klima. Und heute noch lebt sie fröhlich. Da hat es der Herr auf die Weise gemacht. Aber es kann ganz anders gehen. Ein junges Mädel kommt und die bringen sie, nein, die kommt nicht, die bringen sie mit der Taxe untergehakt, Sättel gesetzt, ganz herzkrank. Der Herr hat sie geheilt. Es war Wochenende, Montag drauf, Bauernmädel, hat sie von morgen bis zum Abend Mist ausgebreitet mit der Gabel auf dem Feld. Das ist eine Schwerarbeit für eine Herzkranke. Schwerarbeit. Fast zur gleichen Zeit wieder ein Bauernmädel, 19 Jahre alt. Das war mir so wie ein Anschauungsunterricht, das Ganze. Und sie kommt also und bittet um den Dienst und sie geht so weg, bis sie gekommen ist. Und nach Wochen, es hat sie gar nichts getan, mal allein im Haus, sie waren alle auf dem Feld, zog sich wieder mal in den Kuhstall, ist ein Kuhstall runtergegangen und da kam sie über sie, kniet nieder und betet. Das war ein Gebet, was vom Geist gegeben ist. Das ist gerade so ein Mustergebet. Als erstes, ich danke dir, Herr Jesus, dass ich in deinen Wunden geheilt bin. Na, das stimmt. Auch das würden sicher viele beten. Dann fügt sie aber den Satz hinzu, der mir so kostbar ist. Wie lange du noch warten willst, das an mir offenbar zu machen, das ist deine Sache. Merkt ihr den Unterschied? Fakt, ich bin geheilt, weil er die Krankheit trug. Das ist für mich Heilung, in seinen Wunden geheilt. Aber das Offenbarmachen dieses Tatbestandes ist eine andere Sache. Und wenn du da weiter warten willst, es ist mir alles recht. Wie lange du warten willst, ist deine Sache. In dem Fall so, dass sie aufstand und gesund war. Da wollte er das Mitglauben haben. Eine, die er dann bereitet hat, Wege des Glaubens zu gehen, eine Mutter von einer Schar gesunder Kinder, das würde zu weit führen. Aber was hat die eine Gnade zu glauben empfangen in ganz bestimmten schweren Situationen. Wenn er einen nicht bloß heilen will, sondern auch noch im Glauben erziehen will, und das ist noch mehr als gesund sein, dann lässt er ihn halt warten. Gott hat viele Weisen. Mir sind die besonders kostbar geworden, die er so mitgehen lässt, mitglauben lässt, wo man immer wieder nur neu sie zum Glauben ermuntern kann und dass sie auf die Tatsachen sich berufen. Und am Ende sind sie heil und dann schreibt er mir eben, jetzt muss ich mir normale Schuhe kaufen. Der eine, der also den einen Schuh so hohe Absätze und so hatte und der andere Schuh eben normal, weil das eine Bein so viel kürzer war. Und im Übrigen alles krank, der ganze Kerl war krank, sämtliche Organe, die Ärzte haben gesagt, die es nicht mehr so machen. Den hat Gott zum Mitglauben erzogen, durch lange Zeit, Monate. Glaubend ist er dann wieder an der Arbeit gegangen, der konnte ja vorher gar nichts mehr. Also wirklich als einer, der nicht konnte, ging er hin und sofort war ihm alles gegeben. Und eines Tages schreibt er mir dann, ich musste mir ein paar normale Schuhe kaufen, damit ich nicht mehr hinke. Wie dann so eins nach dem anderen gegangen ist, ne? Das zog sich immer eine ganze Strecke. Und das ist mir besonders kostbar. Da hat der Herr gesagt, lerne du an deinem Leiden zugleich das Glauben und dann sind das solche, die das auch für andere betätigen können. Den Glauben für die anderen betätigen können. Die können dann Glauben für andere einstehen. So ist das. Das hat er mit mir auch so gemacht. Ich habe an meiner Not, ich sagte, von welch einer dunklen Macht beschattet. Was sind das für Depressionen? Durch Jahre und Jahrzehnte. Durch diese Not hat Gott mich getrieben und gedrängt, nach der Erlösung zu fragen und zu suchen. Und dass mir das Kreuz eine solche wunderbare Gotteskraft ist und etwas, wo ich nie fertig werde, damit das zu rühmen und anderen zu sagen, das hängt einfach damit zusammen. Da hat er die Not benutzt, mich ins Glauben hineinzudrängen. Und als dann der Tag da war, hat er alles weggenommen. Aber gründlich. Und dazu eine Botschaft für andere. Das außerdem. Da bin ich sehr froh, wenn Gott solche Wege. Ich wollte nur mal aufleuchten lassen, wie viele Möglichkeiten die ganze Palette. Noch zwei Punkte, würde ich wohl sagen, worum es in den beiden Punkten geht. Rettung aus Satans Banden, der Verkläger, das ist nun mal sein Beruf, erst verführt er die Sünde und dann klagt er an, als gäbe es keine Rettung mehr. Der hat aber nichts mehr, was er mir vorhalten kann, weil das alles Jesus zugerechnet ist. Das ist meine Sache nicht, das bewegt mich gar nicht. Ich werde auch nie mit diesem Teufel ins Gespräch kommen. Manche machen das und sagen, das hat der Herr Jesus, ich sage dir, du hast kein... Er geht mich gar nichts an. Das, so viel Ehre tue ich dem nicht an. Sondern darf ich nur zu Gott gewandt bleiben, sagen, Lob und Dank, Lob und Dank. Der Verkläger hat kein Recht mehr, es ist nämlich nichts mehr da. Er hat für mich den Herrn Jesus geplagt, der soll mich bloß nicht antasten. Ich danke dir, dass der keine Möglichkeit hat. Das ist mein Glaubensstand vor Gott. Und wenn der noch so rammt und Sturm läuft, das macht nichts. Der hört auf, der muss aufhören. Das lässt der Herr geschehen, wie beim Paulus. Satans Engel hat ihn mit Fäusten geschlagen. Hat also eine Aufgabe noch. Der Herr sagt, lass den Mann an meiner Gnade genügen. Meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Der musste dafür sorgen, dass der Paulus recht in Schwachheit blieb. Unter Faustschlägen eines Satansengels musste er sich seiner Schwachheit jeden Tag neu bewusst werden, weil die Kraft Gottes nur in die Gefäße der Schwachheit gegeben wird. Also musste er ihm einen guten Hilfsdienst tun. Da hat er gesagt, lass mal gut sein, es ist schon alles richtig so. Und wie das der Paulus begriffen hat, gesagt, oh, dann rühme ich mich meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi in mir wohne. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Versteht ihr, Satan ist grundsätzlich für mich überwundene Macht. Der weder Recht hat noch Macht, denn mein Leben ist in Christus. Wenn ihr lesen wollt, Johannes 5, 24, der Verkläger, wir kommen ja gar nicht mehr ins Gericht. Oder Kolosser 1, 12, 13. Ich lese das. Im Vers wenigstens schnell. Kolosser 1, 12, 13. Da heißt es, so sage nun Dank mit Freuden. Wem denn? Bitte achtet nur dem Vater. Stimmt's? Ihr merkt, es sind immer Vatergebete. So sage Dank mit Freuden dem Vater. Wofür? Der euch tüchtig gemacht hat zum Erbteil der Heiligen im Licht und uns entrissen hat der Macht der Finsternis und uns entrissen hat. Der Macht der Finsternis, in dem Jesus in diese Finsternis hineingegeben worden ist, sind wir dem entrissen. Taste mich nicht an, du hast nicht recht, du hast nicht Macht. Der uns entrissen hat, der Macht der Finsternis und uns versetzt hat
in den Machtbereich seines Sohnes, des Sohnes seiner Liebe. Entrissen der Macht der Finsternis, hineinversetzt in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Ach, wunderbar. Ich lebe im Machtbereich seines Sohnes, in Christus, Christus in mir. Und damit bin ich entrissen der Macht der Finsternis. Es ist geschehen. Von daher gewinnt man einen ganz anderen Standort Satan gegenüber. Es gibt so viele heute, und das ist mir ein Schmerz, und ich gestehe, das kann ich nicht erhören, wenn es immer wieder heißt, da hat der Satan mich wieder und so weiter. Lass doch den in Ruhe. Der hat es nur, weil du deine Sündenwege gehst. Oder der hat es nur, weil du nicht glaubst. Würdest du glauben, er würde dich nicht antasten dürfen. Er würde dir nichts schaden dürfen. Satan ist überwunden durch Jesus. Lobpreis! Das ist noch eine ganz andere Sache. Oder der Verderber ist er, nicht bloß der Verkläger, der nichts mehr vorhalten kann. Gar nicht, da reagiere ich gar nicht drauf. Der Verderber ist er, der uns immer verderben will. Und was steht Kolosser 2, Vers 15? Ein herrliches Wort, ein herrliches Wort. Er, Jesus, hat die Reiche und die Gewaltigen, er meint die der Finsternis hier, im Finsternisbereich, Fürsten der Hölle und Mächte im Luftraum. Er hat die Reiche und Gewaltigen ihrer Macht entkleidet und sie an den Pranger gestellt, so steht es da eigentlich, sie an den Pranger gestellt und einen Triumph aus ihnen gehalten, das hat Jesus getan. Er hat den Teufel seiner Macht entkleidet. Er hat ihm all seine Waffenrüstung genommen. Der Teufel hat keine Waffe mehr gegen mich, die mir schaden könnte, die mich treffen könnte. Stumpfes Schwert, wenn er noch so rumbrüllt, das geht nicht. Jesus hat ihm seine Rüstung genommen. Er hat keine Macht mehr und hat kein Recht mehr. Er kann mir gar nicht schaden. Er hat ihn an den Pranger gestellt, das haben sie im Mittelalter gemacht, in einer so Schandmaul hatte und wieder jemanden schlecht gemacht hatte und seine Ehre befleckt hatte, dann konnte er bestraft werden, einen Tag Pranger. Und der Pranger, das war am öffentlich, auf dem Markt, am Rathaus, so ein Eisenring hineingeschmiedet und der wurde um den Hals gelegt und zugeschlossen mit dem Schloss und da stand der Kerl und kostet das da. Und alle konnten vorbeigehen. Ach, auslachen, anspucken. Am Pranger. Jesus hat den Teufel an den Pranger gestellt. Der sich so gewaltig gebärdet hat, gar keine Macht und Gewalt, gar nicht mehr, weil sie Jesus ihm genommen hat. An Jesus hat er sich ausgetan, das ist, und drum taste mir diesen nicht an. Darauf beruf dich im Glauben, dank Gott dafür, preis Gott. Und kümmere dich nicht so viel um die Mächte, guck gar nicht nach ihm. Lieber würde ich ihn keines Glückes. Und preis den, der ihm allem Macht und Rüstung und Waffe, die er wieder nicht zücken will, genommen hat. Es trifft mich nicht. Es hat Jesus getroffen, und darum ihn nicht. Ich berufe mich auf Jesus. Das ist, da braucht man gar nicht so viel vom Teufel reden. Aber umso mehr unser herrlicher Jesus, der ihm jede Waffe aus der Hand geschlagen hat, indem er sich selber verwunden ließ, schlagen ließ, mattern ließ, peinigen, quälen ließ. Er für mich. Taste mich nicht an. Johannes schreibt in seinem Brief, der Arge taste euch nicht an. Alles, weil Jesus sich gab und hat einen Triumph aus ihm gemacht. Der Triumphierende ist Jesus. Nichts darf er mehr, nichts kann er mehr. Aber alles nur, weil Jesus sich geopfert hat. Sonst wäre dem Teufel alle Macht die Wunsch gegeben. Und das letzte, Überwindung des Todes, damit schließen wir. Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Das steht 2. Timotheus 1,10. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen, Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht. Sagt mir bitte, warum und wodurch hat Jesus
uns von aller Todesfurcht befreit. Wieso hat Jesus dem Tod Macht über uns genommen? Immer nur dadurch. Dann gibt es wieder bloß eine Antwort. Wodurch ist der Tod entmächtigt?
Er hat mit sich den Tod bezahlt, ausgezahlt.
Man könnte sagen, er ist unseren Tod gestorben, Jesus. Er ist, der von Sünde nichts weiß. Und nun unsere Sünden auf sich genommen, für uns in den Tod gegangen. Er ist gegangen, A, in den inneren Tod, Tod für Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und darum ist immer das Erste, dass wir befreit werden von dem inneren Tod und das Leben Gottes in uns haben. Ihr hättet keins, wenn ich Jesus diesen inneren Tod erlitten hätte. Von Gott getrennt und Gott, der sich nicht mehr an ihn wendet. Und ich darf leben, als Gott haben, geliebtes Kind. Aber dann ist er ja auch den leiblichen Tod gestorben. Der leibliche Tod ist Zerstörung der Persönlichkeit. Und auch von diesem leiblichen Tod hat er uns errettet. Es ist so und bleibt so. Der Herr Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, das heißt auch, mich lobt, der wird leben, aber schon stirben. Also du stirbst und lebst. Den Betrug vollziehe ich nicht. Und den Betrug glaubt nicht. Was so viel gepredigt wird. Sterben alles aus. Und vielleicht irgendwann, 1000 Jahren oder 1 Million Jahren, werde ich wieder auferweckt. Ich habe Lust abzuscheiden, sagt Paulus, und bei Christus zu sein. Das ist eine Sache. Es kann nichts ihn hindern. Es bleibt nur zurück der Leib, der da zerfällt. Aber dazu gleich wie ein Weizenkorn ist, aus dem ein neuer Leib ersteht. Ein Herrlichkeitsleib. Wenn der Herr wiederkommt am Tage des Herrn, werden die in Christus Entschlafenen von nun bald 2 Jahrtausenden als erste auferstehen. Das heißt, die sind schon längst beim Herrn und tun Dienst für ihn oder loben ihn und beten ihn an. Sie waren Glieder am Leibe Christi, die können doch vom Leibe Christi nicht rausgerissen werden mehr. Du bleibst Glied am Leib Christi. Sie warten nur auf den neuen Leib, das ist Vollendung. Den Herrlichkeitsleib, damit sie neu sich betätigen können im göttlichen Sinne. Was wird das sein? Der neue Leib, Herrlichkeit, wie der Herrlichkeitsleib Jesu. Welche Taten werden da gesehen? Wenn ich keinen irdischen Leib jetzt hätte, könnte ich mich nicht betätigen. Da könnte ich meine Frau weder streicheln, noch mal anderen einer reinhauen. Da könnte ich nicht zupacken. Da könnte ich mich da reichen. Oder nehmen. Hantieren. Der Leib, der ist nötig, damit Geist und Seele sich betätigen können, jetzt im irdischen Sinne. Was wird das im Ewigkeitssinn sein, wenn der Leib ein Herrlichkeitsleib ist, wie der Leib des Auferstandenen? Da steht er plötzlich mittendrin, verriegelte Tür, die Jünger verängstet, Friede sei mit euch. Da muss er gleich nochmal sagen, Friede sei mit euch, weil sie es noch gar nicht fassen können. Sie glaubten noch nicht. Vor Freuden. Komische Wendung, ne? Da ist er. Und der dann aufgefahren ist vor ihren Augen, das ist Herrlichkeitsleib, ewiger Leib. Oh, was werden wir ausrichten durch diesen Leib, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist, in dem alle Gottesvollmachten verkörpert sind. Was wartet uns, was wird denn nun die Aufgabe sein? Wir sind ja alle nur in der Bereitung jetzt. Und dann kommt das Eigentliche. Was wird das sein? Welche Perspektiven tun sich auf? Was werden wir dann erst zu erfahren kriegen? Und jetzt ist das dran. Der Leib Christi, er handelt durch uns. Und unser Leib, den wir haben, ist wie sein Leib. Und er ist der Älteste von vielen Brüdern, Römer 8. Sie sehen ihm alle ähnlich, zu verwechseln ähnlich. Herrlichkeit,
Herrlichkeit. Sie warten noch auf diesen Leib. Aber wenn die letzte Posaune klingt, das wird ein Weckruf sein. Und die Leiber werden hervorgerufen. Es wird nicht ein Atom verloren sein. Das weiß der Wissenschaftler heute auch. Es gibt keinen Atomschwund. Die Atome bleiben. Und sie finden sich zusammen. Ein Haufen Sägespäne und drunter Eisenspäne. Fahren mit Magnet drüber. Die Sägespäne bleiben unten, aber die Eisenspäne, die kommen raus. Wenn das schon so im irdisch-technischen Sinn möglich ist. Oh, wenn Gott ruft, es fügt sich Atom zu Atom, aber nicht wieder ein irdischer, ein Herrlichkeitsleib. Sie warten noch auf ihren Leib. Das wird heißen, im Vollumfang aktiv sein dürfen, ewig für Gott, kosmisch. In welchen Weiten? Was dann? Wir ahnen es ja nicht mal. Das werden Offenbarungen sein. Es gibt Leute, die denken, auch im Himmel ist es langweilig, da wird irgendwas gesungen. Wir ahnen ja gar nicht, was uns erwartet. Mit diesem Herrlichkeitsleib. Aber eben, gell, das alles ist nur möglich, weil Jesus seinen Leib ans Kreuz und den Tod und ins Grab gegeben hat. Der gemarterte Leib Jesu im Grab. Und das heißt für uns ein Herrlichkeitsleib, den kein Tod je mehr anhauchen wird. Bisher ist es durch fast 2 Jahrtausende allerdings geschehen, dass die Welt die Christen immer sterben gesehen hat. Ist der Tod wirklich überwunden? Wir wissen, dass Sterben und zu Christus gehen eins ist. Wir werden das schauen, was wir geglaubt haben. Bloß wird der Welt immer noch verhüllt. Versteht ihr jetzt, dass der Tatbestand der Entrückung am Ende der Tage, Entrückung und Verwandlung en atomo, wie es im Griechischen steht, das ist einmal das Wort Atom da im Neuen Testament. So die Atomkraft als zerstörende Kraft, warum sollte denn nicht da sein als alles verwandelnde, erneuernde Kraft? Im göttlichen Sinne ist alles positiv, im satanischen Sinne ist dasselbe negativ. Macht alles kaputt und da wird alles heil. En atomo. Wenn der Herr kommen wird, die er dafür bereitet hat, die werden ohne den Tod geschmeckt zu haben, im Nu, en atomo, verwandelt, in einem Augenblick beim Klang der letzten Posaune. Und hinweggerafft heißt da, 1. Korinther 15, im 1. Thessalonierbrief aber, hinweggerafft, harpat sein Rauben, geraubt, von oben her ergriffen, von der Macht der Liebe Gottes, ein verwandelter Leib, eben war es noch der Küttner mit diesem Leib. Wir hätten uns gerade die Hand geben können. Entrückung, das heißt, und ohne den Tod geschmeckt zu haben, ist dieser so irdische, gebrechliche Leib verwandelt in einen Herrlichkeitsleib und wird hinweggerafft dem Herrn entgegen. Eine Zahl, die Gott bestimmt hat am Tage der Wiederkunft des Herrn. Menschen, die nicht sterben, sondern ohne zu sterben verwandelt werden. Der Vater ist dieses Zeugnis dem Sohne noch schuldig. Dass alle Welt es sehen darf, der Tod ist überwundene Macht. Wirklich im letzten Sinne, sodass er nicht mal mich anhauchen darf. Entrückung, das ist die letzte Offenbarung dessen, was am Kreuz unser Wirkt ist. Nur weil er starb, muss ich nicht sterben. Nur weil er leibhaft gestorben ist, ins Grab gelegt ist, darf mein Leib ohne den Tod geschmeckt zu haben, verwandelt werden. Das alles etwas, was der Glaubende empfängt als Frucht dessen, was Jesus gelitten hat. Was ist das groß und gewaltig, die Passion Jesu? All das, wohin, nein, er sich gegeben hat. Aber ahnt ihr jetzt, der Segenstrom ist viel, viel breiter als die meisten das auch nur ahnen. Welch ein Reichtum. Es vergeht kein Tag durch Gott, nicht darüber Lob und Preise, dass der Tod überwundene Macht ist. Und ich mal mich anhauchen kann, weil Jesus starb meinen Tod. Es könnte sein, dass mein Weg ist, dass ich nicht das Wiederkommen des Herrn erlebe und sterbe. Gut, der Paulus hat auch sterben müssen dann. Er sagt, ich würde ja zwar viel lieber im Nu verwandelt werden, aber wenn es sein muss, dann habe ich Lust abzuschalten, bei Christus zu sein. Der Leib, der kommt schon gleich wieder rein noch. Aber immerhin, wir leben in der letzten Zeit, wo man sehr rechnen darf. Für mich ist es keine Frage, dass die Jahre jetzt sehr gezählt sind. Bald wird das Letzte sein. Wenn wir nicht rechnen wollten mit dem hinweggenommen werden, entrückt werden, die Entrückung der Erstlinge. Die Erstlingsgarbe ist das, die zu Gott gehört. Das ist die Verherrlichung Jesu, der unseren Tod gestorben ist. Das alles hängt nur zusammen mit Golgatha. Wir haben viel zu loben und zu danken. Wir wollen doch nicht so bescheiden sein, uns die Augen weiten lassen für den ganzen Reichtum, der da auf uns zufließt. Und wir gehen weiter wie solche Bettelkinder. Und nicht wie die Königskinder, die auch in tiefer Not und der Armut Glauben preisen dürfen. Alles ist euer. Und wir verdanken es dem einen, nur dem einen, Jesus, der arm ward um unser Willen, damit wir durch seine Armut reich werden. Er arm und wir dürfen all die Reichtümer seines Lebens nun für uns im Glauben annehmen und Gott dafür Danke sagen. Ohne Fühlen auch. Die Erfahrung zieht immer hinter rein. Fang an zu glauben und bleibe am Glauben. Du wirst ein gesegnetes Gotteskind sein. Vielen zum Segen. So, das war heute sehr reichlich. Ich sage zum Trost, es wird morgen nicht so sein und am Sonnabend auch nicht. Ich habe es euch aber gleich vorneweg gesagt. Vielleicht ist es ein bisschen viel. Ne? Und doch habt ihr so schönartig alle zugehört und vieles, vieles zu verarbeiten. Noch 2 Minuten sind wir still.